And action.
As much as I hate stupidity and ineptness, if you're ignorant of something, like, I didn't know about this league, so I figure if I don't know, somebody else doesn't know. You know, so I figure, well, it's worth knowing about.
Also, ich gerade überlegt, es gibt, ob ich irgendwie so eine Baseball-Announcer-Stimme oder sowas machen kann, so. Genau.
Hallo, willkommen bei Planet Film Geek, directed by.
Das ist mehr so der 50er-Jahre-Kino-Announcer.
Ja, geil.
Das war genau mein Problem gerade. Ich so eine Announcer-Stimme auf Deutsch zu machen, das hat mein Hirn gerade irgendwie nicht zusammengekriegt. Und deswegen wäre ich halt automatisch auch in irgendwie sowas.
Herzlich willkommen bei Planet Film Geek. Tom Hanks spielt einen Coach in dem Film aus dem Jahre 92. Eine Klasse für sich.
Herzlich willkommen.
Hi.
Zu Directed by Penny Marshall.
Zahl Geld, wenn du die ganze Episode so redest.
Jawohl! Die Frage ist, was ist der Preis?
Aber schön, dass wir gleich so humoristisch anfangen, weil das ist ein super witziger Film, muss ich direkt sagen.
Das ist ein sehr witziger Film.
Ja. So, wir sind in Episode 4. Ich bin übrigens der Joe. Der andere Announcer-Dude war der Luke.
Hi.
Und der Ted will Geld dafür bezahlen.
Hi. Gutes Geld.
Gutes Geld, genau. Wir sind in Episode 4. Wir sind im Jahr 1992 und wir besprechen einen meiner absoluten Lieblingsfilme, den einzigen Film von Penny Marshall, den ich bisher gesehen hatte. A League of Their Own. Eine Klasse für sich auf Deutsch. Es spielen mit Tom Hanks, Gina Davis, Lori Petty, Madonna, Rosie O'Donnell, Megan Kavanaugh, Tracy Reiner, wer ist da noch? Ann Cusack, ja genau. Irgendwo rennt auch Gary Marshall, Penny Marshalls Bruder rum natürlich, John Lovitz ist dabei, Bill Pullman, so viele Leute, so viele interessante Leute. Und es erzählt die Geschichte, auch wieder basierend auf einer wahren Geschichte hier, der All-American, wie ging es jetzt nochmal? All-American Girls Pro Baseball League ist, glaube ich, der offizielle. Professional Baseball League, genau. Einer komplett weiblichen Baseball-Liga im Zweiten Weltkrieg, die quasi die Inhaber der größten Baseball-Teams in den USA auf die Beine gestellt haben, während die ganzen Männer im Krieg waren und gegen die Nazis gekämpft haben, damit sie immer noch Kohle machen konnten. Haben sie gedacht, ach ja, jetzt könnten wir ja mal Frauen Baseball spielen lassen, das wäre ja was. So, und dann haben sie diese Liga gemacht und die gab es dann eine ganze Zeit lang, aber halt auch nicht, also na, können wir nachher drüber reden, gab es auch nur so 10, 12 Jahre oder so und dann wurde das wieder eingestellt. Sehr tragisch. Genau, aber hier handelt der Film von zwei Schwestern, gespielt von Gina Davis und Lori Petty, die, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Staat sie sind, aber sie sind auf jeden Fall, wachsen auf einer Farm auf oder sind auf einer Farm aufgewachsen. Gina Davises Charakter ist schon verheiratet, aber ihr Mann ist im Krieg und beide sind Baseball begeistert und spielen in ihrer Freizeit Baseball und eines Tages werden sie von einem Scout entdeckt, der eben für diese neu entstehende Liga Rekrutinnen sucht und über kurz oder lang landen sie beide in der Liga und im selben Team, das dann von dem heruntergekommenen Tom Hanks, der früher Baseballprofi war und jetzt ein schweres Alkoholproblem hat und so ein bisschen im Arsch ist, gecoacht wird. Und dann geht's drum, wie sie und die anderen Frauen diese Liga, diesen neuen Sport sozusagen, groß machen und der Konkurrenzkampf zwischen den zwei Schwestern und interpersonelles Drama zwischen den ganzen Spielerinnen und Tom Hanks natürlich und eben übergeordnet halt, schaffen wir es, Akzeptanz dafür zu finden, dass Frauen Baseball spielen oder nicht. Und ganz viel anderes Soziopolitisches zu dieser Zeit und natürlich auch einfach ganz viel sehr, sehr gutes Sportdrama, was dann natürlich auch noch mitspielt.
Immer gut.
Ha! Ganz schön viel in diesem Film. Luke, diesmal fange ich mit dir an.
Ja.
Hattest du den Film schon mal gesehen und Nein. Wie ging es dir damit?
Ja. Ich hatte den Film noch nicht gesehen und ich hatte tatsächlich dieses Mal ziemlich gute Vorstellung davon, was mich erwarten würde irgendwie, weil das ist so ein bisschen die generelle Consciousness und ich meine, es gibt sehr viele GIFs von Tom Hanks aus diesem Film, die mich schon haben ahnen lassen, was seine Rolle in diesem Film sein wird und er hat sie super bastardy gespielt, also es war, da war ich wirklich, oh, Hut ab, richtig gut. Es ist wieder ein Film mit viel Empathie und Herz, kann ich auch schon direkt sagen. Aber hier jetzt wirklich gute Comedy tatsächlich. Also hier musste ich mehrmals laut lachen. Vielleicht bin ich einfach nach Dodgeball und Cool Runnings ein Freund von Sportkomödien. Ja, also der hat mir richtig viel Spaß gemacht. So viel dazu.
Ted, wie ging es denn dir? Und hattest du ihn schon mal gesehen?
Ich hatte ihn noch nicht gesehen, aber ich habe die erste Episode der Prime Show gesehen, die letztes Jahr rauskam. Eine Show, die ähnlich lustig ist, aber um einiges lesbischer.
Das macht Sinn.
Und um einiges, also und auch Themen behandelt, die hier nur in einer Szene angesprochen werden. Und zwar in der Prime Show haben wir auch eine schwarze Frau, die unbedingt in diese Liga reinkommen will und versucht da und da halt ausgeschlossen wird in der ersten Episode. Ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Muss ich auf jeden Fall wieder zurückgehen. Ja. Aber zurück zum Film. Ja, super witzig, super interessantes Thema. Und super viel Herz hier wieder drin. Ich war sehr überrascht, nicht sehr überrascht, ich finde einfach der Core-Cast mit Tom Hanks, Gina Davis, Lori Petty und dann vielleicht noch Madonna, Rosie O'Donnell und Megan Kavanagh. Das waren so einfach nur diese Handvoll Charaktere. Die Chemie zwischen allen war einfach klasse. War einfach top-notch. Und dann die Komik war super. Ich glaube, das Einzige, wo ich ein bisschen cringen musste immer, war so die Reaktionen, wenn die Leute den Charakter von Megan Kavanagh kennenlernen. Also die quote-unquote ugly.
Ja. Ja.
Ugly Woman, fand ich so, ja, okay.
Ja.
Ich muss jetzt nicht irgendwie 5 verschiedene Charaktere dieselbe Reaktion sehen, von denen, wie sie einfach nur überrascht sind. Wobei ich dann aber im Kontrast ist sehr schön finde, wie sie so die erste ist, die halt so, okay, ja, ich hab meinen Traummann gefunden, ich heirate jetzt, wir sehen uns nächstes Jahr. Fand ich sehr schön. Aber ja, ich fand Madonna, Rosie O'Donnell als so sekundäre, so als Nebencharaktere fand ich erstaunlich gut. Madonna habe ich nicht erwartet, dass ich sie jemals in einem Film sehe, wo ich sie nicht als Madonna sehe, also als einen wirklichen Charakter. Die Dynamik zwischen Gina Davis, Lori Petty als Schwestern ist so der Kern des Filmes. Und ja, wie Luke schon gemeint hat, Tom Hanks spielt ja einen perfekten Bastard und macht sehr viel Spaß.
Erstaunlich gut, wie gut er das kann.
Ja, ja.
Erstaunlich.
Ja, erstaunlich. Ich find's interessant, wie er so keine wirkliche Arc kriegt, sondern einfach nur so allmählich einfach besser wird. Also er sieht einfach irgendwann mal, okay, die können ja wirklich spielen, dann werde ich jetzt jede Szene ein bisschen netter.
Ja, genau. Schon ein Arc, würde ich sagen. Aber also, ja.
Also man sieht irgendwie den Drive nicht, weil es passiert halt einfach so im Hintergrund. Ah, okay, jetzt ist halt unser Coach. Mhm.
Ja, vor allem mit einer Spielerin ist der Arc sehr deutlich.
Ja, das stimmt. Ja. Ah, ja, ja. Nee. Das habe ich gerade ausgeblendet, ja.
Ja.
Nee, da hast du recht. Aber ja, im Großen und Ganzen, ich hatte eine sehr gute Zeit mit dem Film. Ich muss sagen, war kein großer Fan von Framing. Mhm. Ich hätte lieber diese 15 Minuten nochmal in dieser Zeit verbracht, anstatt irgendwie, das war dann irgendwie so, keine Ahnung, ein bisschen zu schnulzig dann am Ende für mich. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass aber die Endcredits mich dann wieder zurückgeholt haben. So, so nice.
Das ist so ein Move, Sportfilme aus dieser Zeit, also nicht Sportfilme aus dieser Zeit, aber Filme aus dieser Zeit. Oder wird das noch gemacht? Ich weiß es gar nicht. Dass einfach die Geschehnisse des Films nochmal Revue passieren dürfen in den Credits.
Gute Frage.
Es fühlt sich sehr 90er an für mich.
Ja. Fällt mir jetzt auf Anhieb kein aktuelles Beispiel für ein.
Es ist einfach nur dieses Last Lap ums Stadion. Mhm. So, okay, schauen wir uns alle nochmal an. Alle können nochmal ein bisschen auslaufen. Und dann halt der Shift zu den wirklichen Spielerinnen war einfach sehr schön. Also ich bin nicht überrascht, dass das einer deiner Lieblingsfilme ist.
Ja, nee, ist es, absolut. Ich habe den, ja, ist schon einige Jahre her, dass ich den das erste Mal gesehen habe, glaube ich. Aber ja, war instant in den Film verliebt damals. Einfach, weil er so viele unterschiedliche Sachen extrem gut kombiniert. Also es ist ein fantastischer Sportfilm, einfach nur als Sportfilm. So Konkurrenzkampf und der Drang, was zu erreichen und ne, die Stakes sind hoch. Und so die Passion für Baseball ist da und wie jeder gute Sportfilm funktioniert es auch für jemanden wie mich, der quasi keine Ahnung von Baseball hat, außer so die absolut rudimentärsten Grundregeln. Ich war mal bei einem Baseballspiel und ich fand es sehr cool im Stadion anzuschauen, ich konnte der Hälfte vielleicht folgen, was genau passiert ist. Aber, also vor allem das Punktesystem ist mir bis heute schleierhaft. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es einen coolen Sport und es ist überhaupt nicht wichtig zu checken, was genau passiert, um dem Film folgen zu können. Und das macht eigentlich jeder gute Sportfilm für mich aus. Also so ganz, ganz viele Sportarten, mit denen ich im echten Leben nie was anfangen könnte, funktionieren in Filmform plötzlich für mich, weil das Drama der Sportart in Filmform erst so richtig aufbereitet wird dann so. Mhm. Ne? Idealerweise für einen Noob. Sei es jetzt Boxen mit Creed und so oder auch Formel 1 mit Dingenskirchen, dem Ron Howard Film, den ich gerade vergessen habe. Rush, genau. Ja, genau. Naja, das ist auch so ein Beispiel. Ich gucke mir nie und nimmer Formel 1 im echten Leben an. Interessiert mich nicht die Bohne, aber der Film hat es halt spannend gemacht. So. Und hier ist dasselbe für Baseball für mich. Und es funktioniert absolut, auch wenn man überhaupt keine Ahnung von Baseball hat. Und noch dazu eben die politische Ebene, ne, zu dem, was das für die Zeit bedeutet hat, dass es eine Frauenliga in diesem Sport gab und was das bedeutet hat und was da immer wieder im Film halt vorkommt. Ne, so, da gibt es ja auch diesen Moment, wo dann sagen, ja, der Krieg ist ja bald vorbei, dann kommen unsere Jungs wieder zurück. Eigentlich sind die obsolet, jetzt können wir sie ja rausschmeißen wieder so.
Ja.
Und was ja einfach der Fall war in der übergeordneten Gesellschaft, ne, wo dann Frauen aus ihren Jobs wieder rausgeschmissen wurden, weil die Männer wieder zurückgekommen sind und so. Ne, was das alles zu sagen hat, ist halt gut und so viele andere, kleinere Aspekte noch mit drin. Also es ist ein unglaublich voller Film, der sich nie zu voll anfühlt und wo sich nichts fehl am Platz anfühlt und das ist eine ganz schöne Kunst und der gleichzeitig halt auch noch eine gute Komödie ist, ne, der unglaublich lustig ist, unglaublich Spaß macht und trotzdem einfach an mehreren Stellen, vor allem Anfang, also ja, gerade das Ende, also ich liebe das Framing Device tatsächlich. Also ne, für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, der Film fängt an mit der älteren Gina Davis, tatsächlich eine andere Schauspielerin, kein Old-Age-Make-up, was ich nicht glauben konnte, weil sie so aussieht wie Gina Davis.
Mhm.
Und generell, alle älteren Charaktere sind, da ist niemand in Old-Age-Make-up, das sind alles einfach ältere Charaktere, ältere Schauspielerinnen. Und gerade die ältere Version von Gina Davis und Lori Petty sehen ihren, also den Originalen, so ähnlich.
Extrem starkes Casting.
Ja, also was sie gemacht haben, ist, die haben quasi die gevoice-overt.
Mm. Okay.
Und das hilft, glaube ich, noch, ne, dass man es.
Ja.
Aber trotzdem, also vom Look her einfach, also Casting, eins mit Sternchen einfach so, ne? Genau, also das fängt mit der älteren Gina Davis an, die quasi zu einem Jahrestreffen all dieser Frauen, die damals daran teilgenommen haben, geht und sich dann zurückerinnert und am Ende des Films kommen wir wieder dahin zurück, wo sie die alle wieder trifft und dann sind sie zur Zeremonie, wo sie quasi in die Baseball Hall of Fame aufgenommen werden und es da eine Ausstellung gibt zu der Zeit, als Frauen Baseball gespielt haben, den 10 Jahren oder was auch immer das nur stattgefunden hat. Bullshit. Ja, und also generell, also das kriegt mich extrem. Vor allem noch mit dem Wissen, was ich auch jetzt erst gelesen habe, dass, also klar, ne, für die Hauptcharaktere sind ältere Schauspielerinnen gecastet worden. Alle anderen, die man da so sieht, sind tatsächliche Veteraninnen aus dieser Zeit, die Baseball in dieser Zeit gespielt haben. Also sind alle echt.
Irgendwie gedacht, ja.
Ja, und das halt, wunderschön. Ja, also der kombiniert einfach so viele Elemente, die mir so richtig gut gefallen, der mich einfach zum Heulen bringt, bis zum geht nicht mehr und aber auch einfach diese Charaktere so lieben lernt und gerade der Schwesternkonflikt oder die Schwesterndynamik zwischen Gina Davis und Lori Petty ist so fucking stark und so grounded und so menschlich und ne, wo das Ganze hinführt, ist einfach fantastisch, ohne da jetzt schon zu tief drauf einzugehen. Und dann halt auch die ganzen kleineren Elemente, die da drin sind. Also wird schwer, diese Aufnahme in einer adäquaten Länge zu halten, weil halt einfach so viele kleine Elemente im Film sind, die alle für mich so gut funktionieren. Und dann gibt es ja hier und da, ne, also ihr habt schon gesagt, so diese, es gibt so 2, 3 Sachen, die man heute, glaube ich, nicht mehr so machen würde, wo ich so ein bisschen dagegen aneck, wie halt dieser Ugly Duckling-Trope da mit Marla heißt sie, ne? Marla Hooch, genau. Wobei es halt, es ist so halb das, ne? Also es wird so 3, 4 Mal für so Comedy-Momente gemolken, was man jetzt, glaube ich, heute nicht mehr so machen würde. Auf der anderen Seite ist es halt auch schon, wird ihr Charakter absolut dafür verwendet, um den Sexismus der Zeit halt darzustellen, ne? Wo der Scout am Anfang ja nur hübsche Frauen in Anführungszeichen will, weil es halt von Männern gemachte Liga ist und das ist ja auch ein großes Thema. Deswegen, ich bin ja immer so ein bisschen hin und her gerissen bei ihr und halt auch Tom Hanks' Verhältnis mit der Anstandsdame, die die ganze Zeit dabei haben. Da sind auch so 2, 3 Sachen, wo ich mir immer denke, ja, okay, würde man halt heutzutage anders machen. Aber nichtsdestotrotz, ich liebe den Film, einer meiner absoluten Favorites, und ich freue mich, dass wir jetzt drüber reden, und ihr müsst mich bremsen, damit diese Aufnahme in einer adäquaten Länge bleibt. So, ein paar Hintergrundinfos zum Start vielleicht. Also ich habe es ja in der letzten Episode schon gesagt, nachdem Big so ein Erfolg war, hat Penny Marshall bei Fox ein Büro auf dem Studiogelände bekommen, und das Erste, was ihr da quasi übergeben wurde, so als schau dir das mal an, war eine Doku über diese All-American Girl Professional Baseball League mit dem Hinweis, dass man da doch gut einen TV-Film draus machen könnte. Das war, was Fox machen wollte.
Kann man sehen, ja.
Ja. Penny Marshall war halt so begeistert davon, dass sie halt gleich gemeint hat, nee, da muss man eigentlich ein Feature draus machen. Das kann man jetzt nicht im TV verheizen. Und sie hat dann Lowell Gans für das Drehbuch angeheuert. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war das einer, der auch an Laverne and Shirley geschrieben hat, also der Sitcom, ne, die sie jahrelang gemacht hat. Daher kannten die sich, glaube ich. Und in ihrer Autobiografie redet sie auch drüber, dass sie lang versucht hat, eine Autorin für das Drehbuch zu finden, aber keine wollte. Und dann hat sie quasi letztlich ihren Kumpel da angeheuert und hat gemeint, ja, aber der ich kannte den halt und der konnte Frauen ganz gut schreiben. So. Und die haben sich halt gut verstanden. Aber der Drehbuchprozess hat halt ewig gedauert, und deswegen hat sie in der Zwischenzeit Awakenings gemacht. Also hat dann Awakenings an den Start gebracht und angefangen. Aber als sie dann gerade am Beginn der Dreharbeiten zu Awakenings war, war dann das Drehbuch doch fertig, und Fox hat das grüne Licht gegeben und hat einen anderen Regisseur angeheuert. Und sie dachte, naja, okay, ich komme jetzt hier aus Awakenings nicht raus. Scheiße, dann macht's halt jetzt jemand anderes. Aber dann wurde die Produktion doch nichts und so lange hingezogen und der Regisseur gefeuert und so weiter, dass das Projekt noch rumlag, als sie dann mit Awakenings fertig war, 2 Jahre später. Und dann hat Sony ihr einen Deal angeboten, also nicht mehr Fox, sondern Sony, auch mit den Worten, wir lassen dich sogar diesen Mädelsfilm machen. Und so ist der Film dann, hat sie den halt mit rübergenommen zu Sony.
Sogar.
Sogar, genau. Sogar, wir sind so großzügig, wir erlauben dir dein kleines, niedliches Projekt daneben. Über den Erfolg reden wir dann nachher. Und Penny Marshalls einzige Vorgabe beim Casting war erstmal, dass jede einzelne Darstellerin, die eine der Baseballspielerinnen spielen sollte, absolut professionell Baseball spielen können musste, weil sie nicht bereit war, irgendwas zu faken, was das anging. Und deswegen sie haben über 2000 Schauspielerinnen gecastet. Und jede einzelne musste halt nicht nur halt schauspielerisch vorsprechen, sondern auch von einem professionellen, von Profi-Coach evaluiert werden. Krass. Und quasi beides schaffen. Und in ihrer Autobiografie sagte dann so, dass sie so Gerüchte gehört hat, dass quasi jedes Baseball-Training-Center in ganz Los Angeles pausenlos ausgebucht war mit Frauen, die quasi Baseball-Training gemacht haben. was ich mir sehr gut vorstellen so kann. Nice. Und ja, auch die Hauptdarstellerinnen, also zum Beispiel Gina Davis kam relativ spät dazu, weil die als Ersatz für eine andere Darstellerin war, die abgesprungen war und musste dann auch nochmal durch so ein Baseball-Bootcamp, obwohl sie schon ziemlich gut spielen konnte. Und auch Madonna, ne, musste vor dem Coach zeigen, dass sie es drauf hat, und hat davor wohl auch Stunden genommen und so. Also ja, ziemlich krasse Geschichte. Tom Hanks selber hat Penny Marshall gebeten, ob er die Rolle nicht spielen darf, weil der hatte gerade so eine Reihe Flops hinter sich und hat quasi nach einer Rolle gesucht, die ihn wieder, ja, in einem positiven Licht darstellen lässt.
Oh.
Oder halt, ja, halt einfach mit deren Erfolg haben kann.
Okay.
Und deswegen, also es war jetzt eher ungewöhnlich, dass jemand in seinem Status, ne, seiner Karriere jetzt eine Nebenrolle annimmt. Also er ist schon eine der prominenten Rollen, aber ist jetzt eine der zwei Hauptrollen. Und Penny Marshall hat ihm die Rolle gegeben unter einer Bedingung, er musste sich ganz schön Gewicht anessen, ne, weil er ja jetzt nicht halt ein Out-of-Shape ehemaliger Profi sein sollte. Und deswegen hat er die gesamte Produktion über halt nur Fastfood gefressen und so.
Witzig. Ein seltener, du musst zunehmen.
Ja, auch das kommt vor.
Ja, ja.
Yo. So viel glaube ich mal zu den,
okay,
zu den ersten Hintergrundrollen.
Ja, ja,
ja, ja. Bevor ich anfange hier einfach zu monologisieren, was ich alles geil finde an diesem Film, ich richte das mal erst mehr so an euch aus. Ja. Habt ihr etwas, eine Szene, einen Charakter, irgendwas, womit ihr gerne anfangen wollen würdet?
Ich glaube, der erste Moment, in dem ich dachte, oh, das ist aber schön, war als Anne Cusacks Charakter vor der Liste stand und ich lesen konnte.
Mm.
Das ist so. Ich meine, davor haben wir schon die ganze Zeit. Allein in dem Moment, wo irgendwie dieser Hans Zimmer Soundtrack reinkommt und dann haben wir ne, den einfach den klassischen 90s Sportfilm durch alles schon so dieses durchdringt dieses ganze Intro.
Yes.
Und das hat dem Ganzen einfach nochmal einen draufgesetzt und dann dachte ich mir, okay, alles klar, das ist der Film, den wir hier sehen und das ist sehr schön. Darauf hatte ich mich schon eingestellt, schön zu sehen, dass sie es einfach so richtig ausleben, dieses Genre.
Ja, total.
Aber ich mag das sehr, ich meine, ja, also ich mag dieses Genre tatsächlich sehr. Ich habe erstaunlich wenig Filme gesehen, die zu diesem Genre gehören irgendwie, also können ist ausbaufähig auf jeden Fall, aber ich habe super viel Spaß mit dem Film gehabt.
Also jetzt spezifisch dadurch, so Sportfilm-Komödie oder die
Kombination? Ja, Sportfilm-Komödie, okay. Würde ich sagen. Mhm. Also Cool Runnings ist halt schon einfach auch so ein prägender Film meiner Kindheit gewesen.
Ja.
Und Dodgeball kam dann irgendwie gerade zur richtigen Zeit. Wenn man anfängt, diesen Film wirklich legitim lustig finden zu können. Und ich glaube, ich bin nach wie vor unapologetisch ein Fan von Dodgeball, auch wenn viele Dinge iffy sind. Ja, nee. Immer noch ein guter Film, kann mir niemand was anderes erzählen.
Nie gesehen, aber...
Ja, du würdest ihn hassen wahrscheinlich.
Garantiert, deswegen habe ich ihn noch nie gesehen. Ja. Das ist ja dann, also deswegen das Interessante, ne, bei League of Their Own, der ist eine Sportfilm-Komödie, aber es ist halt so viel Ernsthaftigkeit und Herz und so weiter trotzdem noch drin. Ne? Also es ist jetzt nicht, ich habe immer das Gefühl, man wird ihm nicht vollgerecht, wenn man ihn als Sportfilm oder als Sportkomödie bezeichnet. So, ne?
Ja. Ist so ein Film, der nicht versucht, in einem Genre zu sein. Cool Runnings und Dodgeball, es sind auf jeden Fall einfach Komödien, die ein Sportsetting haben.
Mhm.
So kann man sie am ehesten sehen. Beziehungsweise bei Dodgeball ist noch eher so, okay, Dodgeball ist so Elevator Pitch. Wir haben diese Idee und die wollen wir machen. Das ist eine richtige 2000s-Komödie. Aber A League of Their Own, ich meine, das ist ja allein schon, ich weiß nicht, bei Cool Runnings basiert es auch auf einer wahren Truppe, die es gemacht hat, dann ist da die Ähnlichkeit, dass sie sich da...
Also ich glaube, oder?
Ich bin
ja, es ist basiert, also auf jeden Fall hat Jamaika eine Bobmannschaft.
Ja, genau. Ich glaube, es ist stark fiktionalisiert, aber...
Das geht nicht nur über unsere Vorstellungskraft.
Ja.
Aber hier ist so viel mehr fließt damit ein, dass man das nicht einfach nur als reine Komödie, als reinen komödiantischen Baseballfilm sehen kann.
Mhm.
Das ist einfach so viel mehr der. Und da ist auch recht halt, das halt allen voran halt das Herz, das halt hier drinsteckt, in allen Charakteren und in allen Beziehungen, die halt hier gezeigt werden.
Ja.
Ich muss die ganze Zeit, bevor ich jetzt noch verrückt werde, ich muss die ganze Zeit, wo du Cool Runnings erwähnt hast, habt ihr Schwere Jungs gesehen?
Ja. Ich glaube nicht. Ist es ein deutscher Film, oder?
Ist ein deutscher Film aus den 2000ern,
nee,
wo es auch ums Bobfahren geht.
Ja.
Und es ist auch so eine Truppe aus den, keine Ahnung welchen, ob das jetzt die 20er sind oder 40er oder 50er, ich weiß auch nicht, irgendeine früher halt, wo halt so eine deutsche Truppe, nachdem sie gewonnen hatten, nachdem sie sich richtig vollgefressen haben, um die schwersten zu sein, damit sie die schnellsten sind, wurde eine Gewichtsgrenze eingeführt in der Olympiade bei den Bobmannschaften. So ein Film, ich glaube, da war Axel Stein mit dabei, ich bin mir nicht sicher. Aber ich muss das einfach nur mal erwähnt haben, damit es mir die ganze Zeit im Hinterkopf bleibt. Aber ja, dieser Film ist einfach nochmal eine Stufe höher. Allem voran wegen der Empathie, wegen dem roten Faden von Penny Marshall.
Ja.
Sie tut einfach hier Herz hier reinstecken.
Es zieht sich halt schon so ein bisschen durch. Und ich meine, diese Szene mit Anne Cusack, ne, wo sich rausstellt, dass sie nicht lesen kann. Ich glaube, das ist der erste so richtig emotional echte im Moment so, ne? Also, weil davor haben wir ziemlich viel Komödie, so die ganze John Lovitz als Scout, der die beiden entdeckt. Er ist ja ein voller Cartoon. Ist nicht ein voller Cartoon, aber er ist ein sehr witziger Charakter, ne? Und das mehr oder weniger Dramatische, was wir davor haben, ist halt so schon ein bisschen die Konkurrenz zwischen den beiden Schwestern, ne?
Mhm.
Aber es ist viel mehr Komödie davor gespielt eigentlich.
Ja.
Und John Lovitz ist übrigens sehr, sehr gut.
Ist so gut. Ich bin so abgebrochen, als er mit diesem Business-Typen geredet hat.
Ja.
Also, und dann haben wir einfach unsere Gewinnmarge um 103% erhöht im letzten Jahr.
Ja.
Holy shit. Oder so, oh, wenn ich du wäre, würde ich mich umbringen. Ah, ich bin so Alter.
Er hat so viele geile Momente, auch einfach, wo er die beiden abliefert, oder die drei abliefert im Stadion, ne? Und dann einfach wieder geht und die so, hä, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, hier, Tryouts, do something. Und dann geht er weg und so, I hate it when they get attached.
Ja.
Oder auch so der Moment, wo er aus dem Stall rauskommt und so mit den ganzen, also er konnte wohl im echten Leben auch nicht mit Tieren halt so gut, ne? War sehr abgeturnt von den Hühnern und Kühen und so weiter auf der Farm.
Geil.
Und dann hat Penny Marshall ihm halt in die Hosenbeine und so lauter Fressen für die Hühner halt reingemacht, sodass die halt extra zu ihm hin sind. Was extra gut funktioniert. Und wohl auch in der Szene im Stall gab es wohl einen Moment, wo hinter ihm, also mitten in einem Take, plötzlich eine Kuh angefangen hat zu gebären, also ein Kalb zur Welt zu bringen. Und er hat es halt nicht gecheckt und hat einfach weitergemacht. Und dann haben sie das Kalb wohl hinterher Penny genannt.
Oh, cute. Das ist sehr cute.
Ja, also es gab so ein paar cute Anekdoten mit ihm einfach. Und er ist nicht so viel im Film, ne? Also er hat so ein paar Minuten eigentlich nur, aber er bleibt halt einfach wahnsinnig gut hängen. Na, wobei, ich hab gerade gesagt, so der erste herzliche Moment ist irgendwie ein Kyrick an der Wand. Aber nee, das stimmt eigentlich. Eigentlich so ein bisschen, wo wir Marla Hooch kennenlernen, ne? Mhm. Und so den Moment gibt mit ihrem Vater, ne? Weil John Lovitz ja so ein auf, ich nehme nur hübsche Mädels mit, bla bla bla. Mhm. Und halt, ne, wo dann Gina Davis und Laurie Petty, wie heißen sie, Dottie und Kit, einfach sagen, ja, wir kommen nicht mit, wenn du sie nämlich mitnimmst, weil sie halt einfach eine fucking gute Spielerin ist. Und ihr Vater sich dann bei John Lovett so entschuldigt, quasi, ja, das ist meine Schuld, weil ich habe sie quasi erzogen wie ein Sohn. Mhm. Ihre Mutter gibt's nicht mehr und so. Das fand ich einen emotional sehr ehrlichen Moment, ne?
Das stimmt.
Und halt auch, wo der Vater dann so sagt, hey, wenn das ein Sohn wäre, dann würde ich halt bei den Yankees anklopfen.
Ja, ja.
Ne? Und so allein, dass sie jetzt überhaupt die Chance bekommt, zu zeigen, was sie eigentlich drauf hat, weil sie hat's halt einfach drauf, ist schon so, und ne? Nimmt sie auch gefälligst mit.
Das stimmt. Es ist nicht, sie gehen nicht nur in dieses Klischee rein. Sie kann trotzdem ein Charakter, so ein bisschen ein Charakter sein, der nicht nur Ugly Duckling ist.
Ich wollte gerade sagen, ich ist in meinen Kopf gekommen, so, ah ja, genau, sie ist ja das Wundertalent. Und wieso ist sie nicht der Spieler des Films? Ah ja, genau, weil sie heiratet und dann einfach weg ist. Und deswegen ist Gina Davis die Nummer 1. Normalerweise müsste Marla die Nummer 1 gewesen sein, weil sie ja so.
Oder zumindest die Nummer 2, ne? Also ja, die geben sich dann halt nicht viel so. Genau, und das ist eben das Ding mit diesem Ugly Duckling-Trope. Ich finde es eigentlich nur problematisch in diesen 2-3 Momenten, wo halt jemand sie anguckt und so eine Reaktion hat, so, ne? Auch in diesem, ne, die müssen ja alle durch diese Kack Beauty-Schule, ne, so, jede Spielerin, die bei uns Baseball spielt, soll eine Lady sein. Und dann gibt's, ne, wo sie dann sagt, was sie mit den, deine Haare und so weiter, können wir noch was machen. Und dann, wo sie bei ihr ankommt, das ist ein hoffnungsloser Fall. Ja. So. Ne, das sind so eigentlich nur diese 2-3 Momente, wo das irgendwie ein Problem ist. Weil generell zu sagen, ne, so Beauty-Standards und so weiter zu hinterfragen und so den Sexismus von, ja, wir wollen die Frauen ja eigentlich zur Hälfte mindestens nur wegen ihr, weil wir sie begaffen wollen, eigentlich als Spielerinnen haben, ne, auch mit dem Outfit, das sie tragen müssen und so. Das ist ja eigentlich schon ein valides Ding. Mhm. Deswegen, ich habe nur so ein halb so ein Problem mit, also eigentlich, ich liebe ihren Charakter. Also ich finde sie auch richtig gut. Und ich finde es eher schade tatsächlich, dass sie nach der Hälfte des Films eigentlich schon weg ist, weil sie heiratet.
Ja.
Also ich fand das eher so, das ist eher so eine Sache, wo ich mir immer denke, lass Marla doch bis, ich hätte sie mir gerne im finalen Spiel gewünscht, so, ne? Dass sie auch noch irgend so einen triumphalen Moment haben kann oder so.
Ja, stimmt.
Bei dieser ganzen Beauty-Schule-Szene habe ich mir auch gedacht, da habe ich kurz die Hoffnung gehabt, okay, sie machen jetzt ihre eigene Liga. Sie sagen einfach, scheiß auf eure komischen Vorgaben, scheiß auf eure Mini-Röcke, wir machen unsere eigene Liga. Aber so weit ist er dann nicht gegangen.
Ja, das ist ja auch, ja.
Ist ja auch nicht so passiert.
Nee, das wäre dann die Fantasy-Version davon.
Ja, ja. Das Wunschdenken.
Ja, aber das war ja also wirklich so, ne? Also die mussten durch diese Beauty-School, die echten Spielerinnen, durch diese Anstandsschule, die mussten auch wirklich, hatte da jedes Team so eine Anstandsdame dabei, so, okay, bei uns gibt's keinen Alkohol, keine Zigaretten, keine Männer, bla bla bla, Bullshit. Und dann eben auch die Outfits, die sie halt tragen mussten, ne? Dass die halt alle im fucking Mini-York spielen mussten.
Ja, das ist.
Und halt, wo die männlichen Spieler, ne, selbst die männlichen Spieler, die halt fucking gepolsterte Hosen und so tragen dürfen, holen sich manchmal noch Verletzungen zu, wenn die da sliden müssen, also über den Boden rutschen und so. Und die wurden halt einfach gezwungen, das im fucking Rock zu machen.
Das ist, ja.
Und da gab es wohl halt auch wirklich, also bei den Dreharbeiten echte Verletzungen halt. Also zum Beispiel diese Man gibt ja einmal so einen Moment, wo eine slidet und dann sieht man sie halt in ärztlicher Behandlung da am Rand, ne? Später wieder. Die Verletzung, die man da sieht, ist eine echte. Also die hat sie sich wirklich zugezogen.
Holy shit.
Und wow. Die schaut ja fucking übel aus.
Das ist
ja. Hat wohl auch ein Jahr gedauert, bis die vollständig,
ja, so der, sieht's aus.
Bis man nichts mehr davon gesehen hat, so, ne?
Ja.
Krass.
Ja, also weil konntest du ja halt auch nicht wirklich faken, ne? Also die echten Spielerinnen mussten das tragen, also mussten es die Schauspielerinnen auch tragen und die mussten damit auch Baseball spielen. Also gab es da auch die ein oder andere zugezogene Verletzung, ja, ein oder andere aufgeschürfte Bein und auch den ein oder anderen gebrochenen Knochen.
Damn, boy.
Also ich meine, wie es ja beim Film über was sehr Körperliches gibt, ist ja jetzt fast schon zu erwarten, aber ja, also jetzt keine Krankenhausaufenthalte oder sowas, aber halt einfach Baseball.
Was man halt bei Sport erwarten kann.
Genau. Ja. Also jetzt nichts, hat sich jetzt hinterher keiner drüber beschwert oder dass irgendwie unsichere Bedingungen waren, im Gegenteil. Das waren halt einfach, ja, Sportverletzungen so. Aber eben halt auch aufgrund der Outfits, die tragen mussten, weil eine männergemachte Liga.
Ja, das ist halt, da habe ich echt kurz gedacht, ja, ich wiederhole es gerade nochmal, aber so diese leise Hoffnung von, okay, euer System ist einfach, wir lehnen es komplett ab, so, wir spielen gar nicht erst mit in diesem verachtenden Umfeld, so, naja.
Ich meine, das hat sich ja auch nur teilweise geändert bis heute, also wenn du dir irgendwie so Beachvolleyball oder sowas.
Oh, genau, daran habe ich gerade gedacht, ja.
Die haben immer noch solche fucking Regulierungen,
ja,
die halt auf keiner sportlichen Basis basieren.
Absolut, so, ja, Beachvolleyball ist ein sehr gutes Beispiel dafür, das hatte ich vergessen.
Ew. Absolut ekelhaft, ja. Aber ja.
Ja. Still a thing.
Still a thing.
Männer. Still a thing.
Oh Gott, wir drei.
Ja, genau.
Hashtag one of the good ones.
Ja, genau.
Sorry. Hopefully, I guess.
Ja.
Lori Petty übrigens, mal hier nochmal so einen Fun Fact einzuwerfen, war tatsächlich die beste Baseballspielerin im gesamten Cast.
Ach, bitte.
Weil sie Baseball gespielt hat als Kind.
Ah, okay.
Und das halt einfach übernommen hat. Und auch, sie war wohl eine deutlich schnellere Rennerin als Gina Davis. Und sie musste ja eigentlich die ganze Zeit so aussehen, als wäre sie nur slightly schlechter als Gina Davis in allem so, ne? Und wenn es dann gerade drum ging, ne, wenn die nach ihrem ersten Baseballspiel nach Hause rennen oder auch wo die zum Zug rennen. Es muss ja immer so aussehen, als würde Lori Petty gerade so nicht mitkommen.
Ja.
Musste sie halt immer so rennen, dass es so aussieht, als würde sie sich unglaublich anstrengen, aber gerade so nicht mitkommen. Also es ist so.
Oder eigentlich war es so, ah, ja.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich ja schauspielerisch gar nicht so einfach, ne? So zu spielen, als würde man sein Bestes Struggle, geben, obwohl man halt nur 70% gibt. Das ist so,
als ob man mit kleinen Kindern irgendwie so
ja.
Tut, als ob So, oh, fuck. Auch bei Videospielen oder so. Oh, verdammt, du hast
genau.
mich geklickt.
Ich würde dir da widersprechen, Joe. Meine Erfahrung aus dem Sportunterricht in der 7. Klasse sagt mir, es ist ziemlich einfach so zu tun, als würde ich alles geben, aber eigentlich gebe ich nicht alles.
Das ist der Unterschied zwischen uns. Ich habe nie so getan. Ich habe einfach nichts gemacht.
Sehr gut. Ja, es wurde mir auch nie abgekauft, also vielleicht ist es doch nicht so einfach.
Und übrigens wollte Penny Marshall eigentlich Christopher Walken in der Rolle von Walter Harvey, also dem Milliardär, der quasi tatsächlich ist der ein Stand-in für den Wrigley-Typ, ne, von den Kaugummis.
Oh,
ja.
Okay. Weil also wäre schon mal von Wrigley Field, dem Stadion in, was ist es, Boston, Chicago, ich hab's vergessen. Bekanntes Baseballstadion, echtes Baseball, wo sie auch, ne, wo diese Tryouts waren. Das ist das tatsächliche Stadion. Das ist Wrigley Field, also von Wrigley. Der ist einer der Team-Owner bis heute, glaube ich.
Okay.
Der war auch der tatsächliche Dude, der diese echte Liga ins Leben gerufen hat damals. Also der ist quasi der Stand-In. Und sie konnte Christopher Walken sich nicht leisten und dann hat sie ihren Bruder gefragt, weil das ist Gary Marshall, das ist ihr Bruder, der den Typ spielt.
Witzig.
Und dem sie den Start ihrer Karriere zu verdanken hat.
So schließt sich der Kreis.
So schließt sich der Kreis, ja. Und er ist tatsächlich auch sehr gut in der Rolle, fand ich. Also ich fand ihn mega. Er ist eben jemand, der immer mal so in kleineren Rollen auftaucht. Ne? Er ist sehr gut darin. Und auch gerade die erste Szene zwischen ihr, ne, was ja so die Intro-Szene für Tom Hanks' Charakter ist, ist halt, da gibt es so den Moment, wo er fragt, wo er irgendwie so sagt, let me be blunt, are you still a fall down drunk? Und das ist einfach nur so Tom Hanks' Reaktion darauf. Oder auch, wo sie so die irgendeiner Aktion haben so, ja, irgendwie, wenn du nicht so ein Säufer wärst, dann könntest du doch spielen. Ja, aber ich habe doch mein Bein verletzt. Ja, weil du aus dem Hotelzimmer gefallen bist. Ja, ich musste rausspringen, weil es war ein Feuer, das du gelegt hast und ich musste dafür bezahlen. So, ne, einfach diese...
Ja, trinkst du doch und weil ich es mir nicht mehr leisten kann.
Ja, genau, weil ich es nicht mehr bezahlen kann. Es ist ein extrem gutes und sehr lustiges Charakterintro und das funktioniert natürlich auch nur, weil Gary Marshall als Gegenspieler für Tom Hanks so gut ist.
Das ist ja witzig, ihre Nichte spielt auch mit. Ihre Nichte spielt.
Ja, ich habe vergessen, wie die spielt.
Also die Tochter von Gary Marshall, Kathleen Marshall, spielt einen Outfielder, Mumbles heißt der Charakter.
Ach, witzig. Okay. Ja, wie alles, was sie gemacht hat, war es eine ziemliche Familienaffäre. Redet sie dann auch in ihrer Autobiografie drüber, dass sie sehr gerne einfach Leute, die sie kennt oder mag oder Familie sind und so weiter, einfach aus Loyalität gerne beschäftigt. Also gar nicht mal nur als Schauspieler, sondern einfach immer mit denselben Leuten wieder arbeitet. Und das kann ich sehr gut verstehen. Das mache ich auch ganz gern. Also das ist.
Bist du also ein Nepotism-Fanboy hier? Was ist das?
100%. Ich kann ehrlich auch diese Diskussion gerade so um die Nepo-Babys und so weiter nicht ganz nachvollziehen. Weil klar, ist natürlich ein Vorteil, wenn man irgendwie schon jemand hat, der einem die Tür aufmachen kann. Aber ich meine, du musst ja trotzdem, das ist trotzdem eine Branche, in der, wenn du das Talent nicht hast, du halt auch nichts wirst. So.
Ja, ja.
Kannst dich auf dem Geld deiner Eltern ausruhen. Aber
mal abgesehen davon, dass es keine andere Branche gibt, die nicht genauso ist.
Na eben, genau.
Wer eine Beziehung hat, kriegt einen Job eher als der talentierter ist oder klüger oder was auch immer.
100%. Und das ist halt nur eine Branche, die halt so im öffentlichen Interesse ist und deswegen ist das, da reden dann Leute so drüber, aber ist halt einfach, und in anderen Branchen ist es viel einfacher als, ich bin der Sohn vom Geschäftsführer, ich kann auch, wenn ich nichts drauf habe, hier eine Karriere haben, so, ne?
Ja.
Und so, ne, League of Their Own machst du halt nicht, wenn du nicht Talent hast, ne?
Mhm.
Als Regisseurin, so, ne? Absolut. Die hat vielleicht den Start durch ihren Bruder gekriegt, aber die Karriere behalten, das musst du schon selber.
Es soll auch Jungen geben, die zu Onkel Werner in die Werkstatt gehen.
Ja, drei von drei einfach raushauen ist.
Ja, deswegen, ja, ich würde es genauso machen. Sollte ich irgendwann mal Kinder haben, die in der Filmbranche arbeiten wollen, natürlich mache ich in die Tür auf. Für euch crazy.
Ja, Menschen.
Beide 5 Cent zu dem aktuellen Diskurs.
Ja. Ist der noch aktuell? Ich glaube, der ist eigentlich schon wieder eingeschlafen.
Nee, der bricht ja immer mal wieder aus.
Vor drei, vier Wochen war er
aktuell. Ja.
Das da war ganz aktuell und dann.
Old News.
Und
ja, bis das hier rauskommt.
Genau, bis es rauskommt.
Wie amüsant fandet ihr das Pairing von Madonna und Rosie O'Donnell? Ich war so überrascht von der ersten Sekunde, wie sie zusammen auf der Leinwand waren. Einfach Perfection.
Ja,
der
Comedic Gold.
Ja.
Und sie haben wohl auch Rosie O'Donnells Charakter irgendwie, hatte gar nicht so eine Präsenz und die haben sie extra noch vergrößert, ihr mehr Lines gegeben und mehr Szenen, eben weil das die Chemie so gut war zwischen den beiden.
Ist einfach super. Und dann halt auch die extrem gute Tanzszene, die sie dann hatten.
Yes!
So einmal mit Madonna, wo sie die zwei Männer um sich streiten, dann gleichzeitig neben ihr wie Rosie O'Donnell dem so als Mann tanzt und den einen Mann einfach so dieselben Moves mit ihm macht.
Ja.
War einfach genial. War einfach so lustig.
Und auch hier wieder, ne? Also super lustig, Rosie O'Donnell als Charakter, aber emotionale Ehrlichkeit hat sie auch bekommen, ne, in der Szene, wo sie drüber redet, dass sie einen Freund hat. Ne, sie hat sein Foto dabei und dann fragen die, ja, und wie ist der so? Naja, eigentlich ist er ein Arschloch, er behandelt mich scheiße, er ist arbeitslos, aber gab halt sonst keinen, der irgendwie an mir interessiert war. Ne, und wo sie dann durch die anderen so den Selbstrespekt kriegt, zu sagen, ja, aber dann, also, ne, ich muss den ja nicht nehmen, nur weil gerade kein anderer da war, kein besserer so, und dann sein Foto zerreißen aus dem Fenster wirft. Ne? Also ein Charakter, die ganz klar als Comic Relief angelegt ist, aber trotzdem eine emotionale Tiefe kriegt. Und wenn es nur diese eine Szene ist oder ein, zwei Szenen so. Ne?
Mhm.
Ja, aber jeder Charakter kriegt halt so einen kleinen Moment zumindest. Und das ist das, was sie auch schon bei Awakenings gesagt hat. So, sie hat Respekt vor all ihren so kleinen Nebencharakteren. Die sind nicht einfach nur als irgendwie Stützen da für Charaktermomente für den Protagonisten da, sondern halt die haben alle ihre kleinen Momente. Ich habe es auch geliebt, als Madonna den Anne Cusacks Charakter, dieses kleine fucking Pornoheft irgendwie zum Lesen,
ja,
zum Lesen, das sich ausgesucht hat. und alle anderen da mithören, was sie da gerade so Wort für Wort vor sich stammelt.
So nach und nach realisieren. Oh,
das ist eine geniale Szene.
Mhm. Ah, so gut. Ja, total, ne? Das ist so ihre Emotionalität, ihr Charakter, ihre Leseschwäche. Oder halt auch hier, wie hieß sie denn? Die mit dem Kind. Bitty Schrams ist die Schauspielerin. Mhm. Ne? Auch das Kind und sie sind ja auch eigentlich Comic Relief die ganze Zeit, aber sie ist diejenige, an der Tom Hanks' Charakterentwicklung gemessen wird, ne? Ja, weil er sie so zur Sau macht, also eine der bekanntesten Lines des ganzen Films ist ja "There's no crying in baseball" und das ist ja aus einer Szene, wo er sie total zur Sau macht, weil sie halt schlecht gespielt hat und sie dann halt komplett in Tränen ausbricht. Und am Ende des Films gibt es nochmal so einen Moment, wo er sie eigentlich anschreien will und du merkst, so, es brodelt einfach in ihm. Und weil er halt, ne, er kommt ja aus dieser, ne, aus der Männerwelt, aus dem Männerding, wo halt einfach so, ja, man brüllt sich halt an und geht halt scheiße miteinander um so. Und hier muss er sich dann, lernt er sich mit seiner Emotion umzugehen, ne, und menschlich zu seinen Spielerinnen zu sein. Und diese Szene, wo er so. Du merkst so richtig, wie er seine Wut unterdrücken muss. Aber er schafft es und du siehst halt, und sie spielt es so geil, finde ich, wie sie das so, sie merkt, was er macht und sie weiß es zu schätzen, dass er das macht. Und gleichzeitig finde ich, sie ist auch so ein bisschen witzig, dass er das macht. Aber das ist so feinfühlig auch gespielt von beiden. Ne? Es könnte so drüber sein. Bei Tom Hanks ist es so hart an der Grenze, dass es drüber ist, aber das macht es auch irgendwie so gut. Ne?
Weißt du was? Aber auch die Szene war für mich so stark, weil schon davor wir das Gespräch hatten zwischen den Harvey-Charakter und den einem halt Organisator, wo er dann gesagt hat, ja, nächstes Jahr ist vorbei.
Ja.
Und dann halt Tom Hanks halt sagt, okay, hey, hier ist was, wo du für die nächste Season dran arbeiten müsstest. Und ich war in dem Moment, wusste ich nicht, dass die League noch 12 Jahre ging. Ich dachte, die ging nur das eine Jahr. Vielleicht, keine Ahnung, aber halt in dem Moment dachte ich nur, oh fuck, ja, es gibt keine nächste Season, also was diesen Moment noch so ein bisschen bitterer macht einfach.
100%, aber was auch, ne, auch wieder an seiner Charakterentwicklung, dass er eben davon ausgeht, dass es eine nächste Season geben wird, ne? Ja. Also, weil am Anfang des Films ist er ja so, ich will keine Frauenmannschaft coachen, ich bin nur hier, um das Geld mitzunehmen, ein bisschen am Anfang jedes Spiels meinen Hut einmal zu wedeln und dann wieder nach Hause zu gehen und mich zu besaufen, so, ne? Und am Ende des Dings ist er halt einfach emotional investiert in das, was auf dem Spielfeld abgeht, coacht die Spielerin, ist ein Team mit denen so, ne, und freut sich halt auch dann schon auf die nächste Season, auf die nächste Saison. Also ist halt einfach ein Coach, ist halt ein richtiger Coach geworden, so, ne. Sie sind wirklich so ein Team zusammengeschweißt und das macht es dann natürlich umso bitterer, wenn dann die Aussage kommt, ja, nee, die sind obsolet, die brauchen wir eigentlich nicht mehr nächste Season. Ja.
Was ich aber auch dann in Retrospekt sehr stark finde, dass das halt dann noch, dass sie es überhaupt 12 Jahre aufrechterhalten konnten, wenn halt alle so Owner einfach weggesprungen sind. So, ja, hey, jetzt haben sie es für uns Kohle gemacht, nächstes Jahr braucht man sie nicht mehr. Und dann haben sie es aber noch selber, weil das war auch ein Ding, der Organisator so, ja, hey, wir haben ein Produkt, Leute wollen es sehen, wir haben volle Stadien.
Ja.
Und ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, beziehungsweise, nee, also 100%ig wäre da irgendeine Art von Backing dahinter gewesen, das wäre nie zurück, also es hätte nie aufgehört.
Ja, und ich fand es auch so krass jetzt beim Anschauen wieder, wie aktuell das halt einfach noch ist, ne, wenn du dir irgendwie, also, ne, weil das ja einfach so ein Beispiel dafür, wie, okay, ja, wenn das Backing hat, ne, wenn da das Geld dahinter ist, das vor die Leute zu bringen und, ne, das Produkt, den Sport gut zu machen, dann ist das Publikum auch dafür da. Und in dem Moment, wo das Backing nicht mehr da ist, schläft es halt ein, so. Ne?
Klar.
Und das ist so aktuell noch, wenn du dir Frauenfußball anschaust und so weiter, ne, was halt einfach ein Bruchteil des Backings hat, was vom Männerfußball, was einfach die gleiche Scheiße ist, wieder so, ne?
Absolut, ja, absolut. Es ist echt interessant, also ja, die Parallele halt zu heute im Sport, aber auch eigentlich die Aussage, die wir auch am Anfang des Films angesprochen haben, also am Anfang der Episode angesprochen haben, wie es einfach so das ganze Leben der Frauen in der Zeit so spiegelt. So, okay, in den 40ern braucht man euch, die Männer sind weg und jetzt, wo wir euch irgendwie ein bisschen Geschmack gegeben haben vom irgendwie auch unabhängigen Leben, nehmen wir euch das jetzt alles weg in den Ende der 40er und den 50ern. Und dann, wenn man an die 50er denkt, sind das dann diese Mad Men-Ad-Kampagnen von irgendwie, die Frau ist so ein richtiger Diener von ihrem von ihrem Ehemann und dann gleichzeitig weiß man zu der Zeit, fucking, die waren alle auf Drogen, weil sie ihr Leben gehasst haben und teilweise wurden die, hatten sie so jede zehnte Frau eine Lobotomie, weil die so nicht leben konnten, nachdem man irgendwie, es ist ein großes Thema. Und deswegen will ich auch unbedingt auch die Show wieder anschauen, weil ich einfach diese Thematik gehört, exploriert. Und hier ist es halt in dem Baseballfilm verpackt, aber einem ist es bewusst, während man schaut, so in welchem Kontext das alles steht. Mhm.
Ja, das macht der Film auch einfach echt gut. Generell macht der Film das, finde ich, gut, so soziale Themen interessant zu verpacken. Ne? Es ist ein sehr populistischer Film, sag ich mal. Ne? Es ist ein Feel-Good-Film, es ist ein Sportfilm, Komödie, ne? Alles, was halt leicht verdaulich ist, blöd gesagt so. Und dann verpackt es aber ganz schön viel da noch thematisch drin, was der Film halt ansprechen will. Inklusive halt dieser einen Szene, wo die schwarze Frau ihnen diesen Baseball zuwirft, ne?
Ja.
Da hat, ich weiß gar nicht, wer drüber geredet hat, Penny Marshall selber oder der Screenwriter, ich weiß es gerade nicht mehr, wo sie halt drüber geredet haben, dass sie das in irgendeiner Form halt noch reinbringen wollten, dass halt, ne, es gab diese Möglichkeit für Frauen Baseball zu spielen, aber das war halt immer noch zu einer Zeit von Segregation, ne? Da gab es halt noch strikte Rassentrennung. Und das war gerade für Männer, im Männerbaseball gab es gerade, glaube ich, die Colored League oder so. Also die selbst schwarze Männer durften noch nicht in der Major League spielen, wenn ich mich recht erinnere. Und für nicht weiße Frauen war es also völlig undenkbar, ne? Und sie wollten halt in irgendeiner Form das zumindest einmal erwähnt haben.
Ja.
Und das war quasi der Tribut dazu, sozusagen, okay, ne, da ist eine, die offensichtlich was drauf hätte und die haben so dieses wissende Nicken, ne? Die erkennen das und okay, wir wissen das. Wir können das jetzt machen, aber ne, du nicht so.
Ja, ja, total. Ich hab gerade nachgeschaut beim Männerbaseball bei der MLB. Es war ja Jackie Robinson, der erste war und es war auch erst 1947, also erst nach dem Krieg, also 4 Jahre später.
Ja, und ich finde es auch echt gut, dass sie es zumindest, ne, dass zumindest eine Szene bekommt.
Ja.
Trotz des Feel-Good-Charakters des Films und allem, was der Film halt so machen will, aber dass es zumindest nicht vergessen wird.
Verloren geht.
Ja, weil das ist halt total so eine Szene, was jetzt so normalerweise, wo so ein Studio sagen würde, brauchen wir ja nicht, mach raus, was bringt die Szene uns, ne? Aber es ist halt einfach nur so ein, ja, wir haben das nicht vergessen, ne? Das ist auch noch da. Das ist jetzt nicht, worum dieser Film geht, aber das ist auch noch da.
Ja.
Und das fand ich, also da, ich glaube, Penny Marshall war es, die darüber geredet hat, dass sie dafür gekämpft hat, dass das quasi bis in den Final Cut auch durchschafft,
das ist sehr stark,
zumindest erwähnt zu haben. Ja. Jo.
Jo, sorry. Ich denke gerade drüber nach, wie ich da dran anknüpfen kann. Also ich find's auch sehr gut, dass es erwähnt wird. Ich habe mir, so wie es im Film dargestellt wurde, schon gedacht, dass sie gern wahrscheinlich auch mehr gesagt hätten. So, also das halt, weiß nicht, also
weiß
so,
ich gar
so
hatte nicht. Ich den, also es war schon, glaube ich, so, es war schon intendiert als, okay, wir wollen das einfach mal erwähnt haben, weil wir haben keinen Platz sonst im Film dafür, so,
okay, ne,
im Rest des Films. Deswegen würde es mich eben auch interessieren, die Amazon-Serie, wie die damit umgehen, weil die haben natürlich deutlich mehr Zeit mit einer, ich weiß gar nicht, 10-Episoden-Staffel, schätze ich mal.
Wahrscheinlich, ja.
Oder ist es, glaube ich,
gute Länge.
Genau, also die haben natürlich viel mehr Zeit, viel mehr Spielraum, das zu explorieren. Also ich glaube, es ist nicht, dass da noch mehr geplant gewesen wäre. Es war halt so ich glaube, wortwörtlich hat Penny Marshall in ihrem Buch gesagt, das ist nicht, worum es in diesem Film ging. Das war nicht das Thema des Films, aber wir konnten es nicht erwähnen.
Okay, so, verstehe.
So war, glaube ich, der Wortlaut ungefähr.
Okay.
Die Pinkelszene.
Ja.
Das muss ich einmal nochmal kurz erwähnen. Also Tom Hanks' Intro zu seinen Spielerinnen, wo er einfach in die Umkleidekabine reinkommt und das längste Pinkeln hat, das ich jemals gesehen habe. Er wusste nicht, wie lang er pinkeln würde, weil er hat nur reagiert auf Penny Marshall, die mit einem Eimer und einem Schlauch hinter der Kamera stand und quasi den Ton gemacht hat. Und er hat nur auf den Ton reagiert, ne?
Geil.
So, ne, die Unterbrechungen und so. Das hat einfach alles sie hinter der Kamera gemacht und er hat einfach nur improvisiert drauf reagiert.
Das ist sehr lustig.
Und das fand ich sehr lustig. Ja. Und es ist wohl, das habe ich in einem anderen Podcast gehört, die den Film besprochen haben, so, das fand ich ganz interessant. Ich kann es, glaube ich, nicht mehr 100% wiedergeben, aber die Länge, wie lang jemand pinkelt, ist wohl bei fast nahezu allen Säugetieren gleich, egal wie groß oder klein. Ein Elefant pinkelt gleich lang wie ein Mensch, pinkelt gleich lang wie eine Maus. Um die 30, 40 Sekunden irgendwie, hängt mit der Blasengröße und was weiß ich was zusammen. Und Tom Hanks hier in dem Film pinkelt ungefähr 3-mal so lang, wie es eigentlich eine menschliche Blase füllen könnte. So, ne?
Witzig. Ja, das ist einfach, also ja, Tom Hanks in diesem Film ist Comedy Gold auf jeden Fall.
Ja.
So, und ich meine, ich habe vorhin Dodgeball erwähnt. Er ist im Prinzip der Prototyp für den fiesen Alkoholiker, war mal krasser Typ und bringt jetzt der Noob-Mannschaft was bei Charakter. Ja. Also der ist tatsächlich noch weitaus kompetenter in Dodgeball als er hier, der einfach nur die ganze Zeit betrunken ist und nichts tut. Aber halt einfach so dieses Gemeine. In Dodgeball ist es halt sehr earnest und am Ende, also ist er wirklich einfach fies und ja, ist uncool. Und hier ist es halt empathisch, TM, aufgefangen.
Ja.
Und mit Charakterentwicklung tatsächlich und so, was es natürlich noch besser macht.
Ja, ja, total. Eine Frage habe ich noch an euch. Ich würde gerne einmal über das Endspiel, ne, weil wir haben ja dann, Laurie Pattys Charakter wird ja getradet zu einem anderen Team. Und übrigens, also was den Schwesternkonflikt angeht, ist es quasi ein perfektes Drehbuch, finde ich. Ne, wie gut der aufgebaut wird in dem ersten Baseballspiel, dass sie haben, ne, auch so, dass sie irgendwie die High Ones nicht so richtig treffen kann als Batter und dann, ne, wenn sie dann im finalen Spiel quasi, wenn es um die finalen Punkte, um Sieg oder Niederlage geht, wo dann Gina Davis sagt, hier, wirf einen High One. Frag mich nicht, was das wirklich heißt, ich habe keine Ahnung, weil die kann sie nicht treffen und dann trifft sie ihn dann halt doch, ne, das ist ihre Charakterentwicklung, weil sie es mehr will und dann lässt Gina Davis am Ende den Ball absichtlich fallen oder verliert sie ihn tatsächlich aus der Hand?
Ich habe es gelesen als Absicht, dass sie ihn fallen gelassen hat.
Ich habe einen kleinen Bruder und daher lese ich das ebenfalls so.
Witzig, ich habe auch einen kleinen Bruder und ich habe es auch so gelesen. Mhm. Aber es ist sehr unterschiedlich. Ne? Ich habe sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu gehört. Und ich habe es auch immer so gelesen, weil es halt für mich auch so Sinn gemacht hätte. Das ist auch, finde ich, der extrem starke emotionale Kern dieses Films, dass du diese zwei Schwestern hast, von denen die eine, die vielleicht die talentiertere ist, ne, Gina Davis, die Baseball auch liebt, aber die es nicht unbedingt braucht, weil ihr Lebensentwurf anders aussieht, also deren Passion da jetzt nicht so drin hängt wie bei ihrer kleinen Schwester und die dann auch verlieren kann, weil sie weiß, für sie bedeutet dieser Sieg jetzt nicht so viel, wie es für ihre Schwester bedeuten würde. Und ihre Schwester ist ja nicht schlecht. Sie ist einfach nur, sie leidet nur extrem unter dem Schatten, den ihre große Schwester wirft. So, ne?
Ja, ja.
Und konnte sich da ja offensichtlich in dieser anderen Mannschaft auch verwirklichen, bis sie dann gegen ihre große Schwester antreten muss und wirklich so einen emotionalen Breakdown hat. Weil sie all das, was sie ihr ganzes Leben quasi mit sich trägt, ne, dass immer ihre große Schwester die Perfekte ist und sie immer nur die Zweitplatzierte, weil das alles dann wieder hochkommt. So, ne? Und ich habe es auch so gelesen, als dass Gina Davis quasi ihr dann auch die emotionale Stärke, ne, oder die Entwicklung hat, in dem Moment zu sagen, ja, aber ich habe es nicht so nötig oder ich will das nicht so sehr wie du. Für dich ist das wichtiger jetzt. So, ne? Aber muss man nicht so lesen. Das ist auch das Geile an dem Film, finde ich. Also es funktioniert beides. Ob es jetzt ein bewusstes Fallenlassen des Balls war oder nicht.
Ja, klar.
Tatsächlich habe ich über den ganzen Film hinweg, habe ich Gina Davises Charakter, also Dottie, habe ich nicht als eine Person gesehen, die der Baseball weniger wichtig ist, sondern eine Person, der Baseball genauso wichtig ist, die aber sich von ihren Responsibilities zurückhalten lässt.
Ah, okay.
Also ich habe es, so wie ich sie gesehen habe, war es eher so, ich muss so tun, als ob es mir nicht so wichtig wäre, weil ich habe ja einen Mann, zu dem ich zurück muss. Und ich habe ja eine Zukunft, die von mir erwartet wird mit diesem Mann. Und deswegen ist sie auch dann kurzfristig weggefahren, aber dann war sie dann fürs letzte Spiel dann auch wieder da, weil sie es da vielleicht nicht mehr aushalten konnte. Und so habe ich den Charakter gesehen.
Okay, na, ich habe es schon so gesehen, dass es ehrlich ist, dass ihr Lebensentwurf anders ist. Aber dass sie natürlich ihre Passion für Baseball jetzt nicht auch von der Hand weisen kann. Also sie hätte jetzt nie dieses letzte Spiel nicht spielen können. Ne? Also das ist dann schon, was sie sich eingeredet hat, der Hase. Ne? So wichtig ist sie mir nicht. Es ist ihr extrem wichtig, aber so, dass sie sich jetzt irgendwie, dass sie ihr Leben danach ausrichtet. Da hatte ich, das habe ich schon als ehrlich gesehen, dass da ihr Leben mit ihrem Mann ihr dann wichtiger war. So, ne? Also, aber so dieser Zwiespalt ist auf jeden Fall da.
Ja, ja.
Und bei ihrer Schwester ist es ja eindeutig, ne? Da gibt es keine, das ist ihr Lebensentwurf. Ne? In dem Moment, wo sie die Möglichkeit hat, professionell zu spielen, dann ist das ihr Leben. Dann geht sie auch nicht zurück auf die Farm. Ne? Dann bleibt sie jetzt hier mit den anderen, für die das Leben ist.
Ja, ja. Ich fand sehr schön, einfach all diese Frauen in ihren anderen Situationen zu sehen. Wir haben wie Gina Davis, haben wir andere Frauen, die ihre Ehemänner im Krieg haben. Wir haben Frauen, die Single sind. Wir haben Lottis Charakter, also Kids Charakter. Für sie ist Baseball alles und nichts anderes, also alles andere scheißegal.
Ja.
Wir haben Marla, die halt währenddessen so ihre Liebe findet, so überall so kleine Unterschiede. Dann eine Mutter, die ihren Sohn mitbringt. wo ihr Mann hat keinen Bock auf den, auch sehr, sehr typisch. Fand ich alles sehr schön, irgendwie so alle Facetten zu sehen.
Auch so, das ist tatsächlich nochmal so ein Beispiel, wo was einfach nur so ein Comic Relief sein könnte, letztlich so viel Herz hat, ne? Der Sohn, der ja über den, als er noch ein Kind ist, ja einfach nur so ein nerviges Arschloch ist.
Ja.
Das macht der Moment, wo Tom Hanks ihm den Baseballhandschuh an den Kopf wirft, ist einfach ein Applausmoment, finde ich immer. Das ist einfach so, ja, scheiß Kind, weg mit dir. Aber dann in der Jetztzeit wieder zurück, wo sie dann auf ihn trifft als erwachsener Mann, ne? Seine Mutter ist inzwischen gestorben. Und er hat das Gefühl, er muss ihr hier nochmal, ne, das hat ihr so viel bedeutet, das war die beste Zeit ihres Lebens und er kommt da zurück und im Eingang das, wie sagt man da, dieses 3D, ne, also das Bild, was da ist von seiner Mutter
in Action.
Bild, ja. Ah, da könnte ich gleich wieder heulen, das ist so fucking gut. Oh,
wo er dann posen muss, weil irgendjemand ein Bild von ihm und seiner Mutter macht.
Genau. Also diese alleinerziehende Mutter, die da ihr Kind noch gleichzeitig großzieht und dann für den Rest ihres Lebens sagt, nein, das war die beste Zeit meines Lebens.
Mhm. Uff. Das ist sehr stark.
Ja.
Überhaupt, der Film ist einfach emotional super stark.
Ja. Eine letzte Sache noch, die Ausstellung, ja, wo wir es gerade davon hatten. Es gibt wirklich Ausstellungen in der Baseball Hall of Fame, aber laut Penny Marshall war die echte Ausstellung so enttäuschend und hässlich über das Frauenbaseball, dass sie die Produktion sich in dem Gebäude in einen anderen Raum genommen hat und eine komplett eigene Ausstellung entworfen hat, die der Regisseurin nach dem gerecht wurde, was diese Frauen geleistet haben und was das bedeutet hat. Mhm. Weil typischerweise die echte Baseball Hall of Fame halt dem so einen kleinen, mickrige Ausstellung gewidmet hat. Arschlöcher.
Ja, ja. Was würde man noch anderes erwarten?
Ja, surprise, surprise.
Ja.
Mit einem Einspielergebnis von 132 Millionen Dollar weltweit. Oh. Der dritte Film in Folge über 100 Millionen Dollar für Penny Marshall.
Ka-ching.
Nice. Bam.
Ein Home Run nach dem anderen.
Ein Home Run nach dem anderen. So ist es. Sehr, sehr gut formuliert. Ja, keine Oscar-Nominierung leider. Wobei er es sehr verdient gehabt hätte, finde ich. Aber ja, also nicht nur die erste Frau, die einen Film mit einem Einspielergebnis über 100 Millionen gemacht hat. Nein, sie hat es dreimal in Folge gemacht.
Mhm.
Keine Ahnung, ob es der nächste auch ist. Aber ich habe noch nie, also ich habe ihn nicht gesehen. Also, aber fairerweise, Awakenings hatte ich auch noch nicht davon gehört. Also, wer weiß. Habt ihr ein Fazit zu A League of Their Own? Eine Klasse für sich.
Ich meine, selten stimme ich einem deutschen Untertitel so sehr zu wie diesem.
Ah. Sehr gut.
Ich muss sagen, ich habe so ein vages Gefühl, dass wir hier am Höhepunkt ihres Schaffens sind, was ich nicht hoffe, aber es ist schwer zu toppen.
Ja, dem stimme ich zu. Also ich wäre schwer überrascht, wenn ein weiterer Film, also einfach weil dieser Film so mir wirklich sehr viel bedeutet und einfach so, also es ist einfach einer, den könnte ich jetzt direkt nochmal anschauen, den könnte ich dann auch gleich nochmal starten, den könnte ich immer wieder angucken und er würde mir nicht langweilig werden und er würde auch, glaube ich, an seiner Emotionalität für mich nichts verlieren. Meisterwerk. Ein Meisterwerk von einem Film und der ist schwer zu toppen. Das würde mich wundern, wenn der Rest der Filmografie das machen könnte. Also, ja, unbedingt angucken.
Ja.
Wenn man nur einen Film von Penny Marshall sich auf die Watchlist setzt, dann den hier.
Genau, 100%.
Und in diesem Sinne,
das unterschreibe ich.
Danke an euch zwei, dass ihr dabei wart, diese Episode.
Sehr gerne.
Sehr gerne. Und danke an euch da draußen fürs Zuhören. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder, wenn wir über einen Film reden, von dem ich, bis ich das Konzept dieser Staffel geschrieben habe, nie etwas gehört hatte. Renaissance Man heißt der. Ist, glaube ich, mit Danny DeVito, wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe. Aber das ist alles, was ich darüber weiß. Ich habe zwei Jahre später rausgekommen. Ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Film geht. Wir werden es herausfinden in der nächsten Episode. Bis dahin, macht es gut.
Tschüss.
Tschüss.